Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich möchte euch gleich mal mit reinnehmen. Stellt euch mal Folgendes vor. Du hast einen Ausbildungsplatz für deinen Traumberuf bekommen und du bist so richtig happy. Doch dann stellst du fest, dass deine Ausbildungskollegen so ziemlich besondere Typen sind, so ein bisschen speziell, ein politisch extremer, dann ein gesellschaftlich eher so geächteter. Zwei Brüder mit dem Spitznamen die Donnersöhne, das sagt auch schon was aus. Dann ein Großmaul, das zu allem seinen Senf dazugeben muss. Ein Skeptiker, wie er im Buche steht. Du willst diese Ausbildung unbedingt machen und dein Meister, der ist auch echt der Hammer. Aber mit den Kollegen, das kann ja heiter werden. Aber wisst ihr, genau das ist die Truppe, die Jesus damals vor 2000 Jahren um sich geschart hat. Da war Simon der Zelot, das war so ein politisch Extremer. Da war Matthäus der Zolleinnehmer, durch diesen Beruf war er von der Gesellschaft geächtet. Da waren Johannes und Jakobus, genannt die Donnersöhne. Dann Petrus, das Großmaul, der immer seinen Senf dazugeben musste, der Skeptiker Thomas und so weiter. Und mit diesen 12 Jungs war Jesus 3 Jahre lang unterwegs, 3 Jahre so auf engstem Raum. Sie haben alles gemeinsam gemacht, sie haben ihren Alltag geteilt, sie haben ihren Glauben geteilt, ihre Fragen geteilt und auch sicher einige Konflikte geteilt. Wir sind ja so momentan in dieser Predigt- und Kleingruppenserie Leben vom Meister lernen, wo es einfach darum geht, wir sind in der Ausbildung bei Jesus, bei unserem Meister, mit dem Ziel, bei Jesus zu sein, wie Jesus zu werden und wie Jesus zu handeln. Und so die letzten Wochen haben wir schon verschiedene Predigten darüber gehört, über geistliche Übungen, die uns einfach helfen sollen, in diesem Ziel zu wachsen. Wir hatten schon das Thema Sabbat, das Thema Gebet, Einsamkeit, Großzügigkeit. Letzte Woche ging es um die Bibel. Und heute wollen wir eintauchen in das Thema Gemeinschaft. Diese enge Gemeinschaft der 12 Jünger, die gehörte einfach dazu, zum Ausbildungsprogramm bei Jesus. Da waren nicht ein Meister und ein Auszubildender, wie es vielleicht in einem kleinen Handwerkerbetrieb so der Fall wäre, sondern Jesus hatte nicht einen Jünger, sondern er hatte Jünger, also Mehrzahl. Da waren viele. Und neben diesen 12 Jüngern, so seinen engsten Jüngern, lesen wir auch noch in Lukas 10, dass da 70 weitere Jünger waren, die Jesus ausgesandt hat zu zweit. Also er hatte wirklich so eine ganze Schar an Menschen, die er eben ausgebildet hat. Also Ausbildung war ein Gemeinschaftsding. Und Ausbildung bei Jesus ist auch heute noch ein Gemeinschaftsding. Also Nachfolge, das war nie als Soloprojekt gedacht, sondern gemeinsam. Und vielleicht denkst du, ja gut, aber ich kann doch Predigten auch zu Hause im Internet anhören, da kann ich mir die besten Prediger raussuchen, genau das Thema, das mich beschäftigt. Ich kann auch alleine beten, ich kann allein die Bibel lesen. Gemeinde brauche ich nicht unbedingt. Aber ich möchte so einen Satz von John Mark Comer in den Raum stellen, weil er hat geschrieben, du kannst Jesus nicht alleine nachfolgen. Nicht, du sollst Jesus nicht alleine nachfolgen, sondern du kannst es nicht. Wie kommt er zu der Behauptung? Jesus hat ja uns so in diese persönliche Beziehung zu ihm gerufen, aber das ist eben nicht alles. Klar, es ist so die Hauptsache, Jesus und ich, aber er hat uns auch in eine Familie berufen. Wir lesen in Johannes 1, Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also durch den Glauben an Jesus, dadurch, dass du ihn aufgenommen hast in dein Herz, bist du ein Kind Gottes geworden. Du wurdest dadurch Teil von Gottes Familie. Gott ist dein Vater und du bist kein Einzelkind, sondern du hast viele Geschwister bekommen. Und schaut euch einfach nochmal um. Also hey, wir sind doch so eine richtig schöne Großfamilie. Ganz viele Geschwister. Und es ist ja so, Familie kann man sich nicht raussuchen. Ja, also Ehepartner, den kannst du dir noch auswählen, aber deine Eltern konntest du dir nicht aussuchen, deine Geschwister kannst du dir nicht aussuchen, selbst deine Kinder kannst du nicht aussuchen, du kannst versuchen, sie zu erziehen, aber aussuchen kannst du sie auch nicht. Und auch die 12 Jünger um Jesus, die konnten einander nicht aussuchen, sondern die waren alle berufen, Jünger zu sein. Und Jesus hat sie einfach so zusammengestellt, als diese ganz bunt zusammengewürfelte Truppe. Und hey, wir als Gemeinde, wir sind auch so eine echt wunderbare, bunt zusammengewürfelte Truppe. Wie gesagt, schaut euch einfach mal um. So viele Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedliche Nationen, ja, mit verschiedenen Interessen, mit verschiedenen Hobbys, mit vielleicht verschiedener politischer Ausrichtung, unterschiedlicher Bildung, ganz verschieden. Und trotzdem, hey, sind wir hier alle zusammen mit dem einen Wunsch, wir wollen Jesus nachfolgen. Und das ist auch das Besondere, denke ich, an Gemeinde. Ja, weil ich glaube, in so einer Vielfalt und Unterschiedlichkeit im Alter von 0 bis 99, da kommen wahrscheinlich wenig Menschen so zusammen. Hey, das ist das Besondere, was Gemeinde aber einfach ausmacht. Ohne Jesus hätten sich viele von uns wahrscheinlich nie kennengelernt, aber durch Jesus sind wir jetzt eine Familie. Und Gemeinde ist eben kein Event, zu dem ich sonntags gehe, sondern es ist Familie. Und Gemeinde ist nicht perfekt. Also falls du das gedacht hast, Gemeinde ist nicht perfekt, weil hier kommen lauter unperfekte Menschen zusammen. Aber Gemeinde ist eben der Ort, an den Jesus uns gerufen hat, an dem er uns verändern möchte. Hier sollen wir lernen, ihm nachzufolgen und hier möchte er uns verändern. Römer 8, Vers 28, da schreibt der Paulus, darum hat er, also Gott, auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen, also mit ihr sind wir gemeint, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Also Gott möchte uns verändern. Er möchte uns Jesus ähnlich machen und dafür hat er verschiedene Werkzeuge und ein Werkzeug ist eben Gemeinschaft. John Mark Comer schreibt in seinem Buch Leben vom Meister lernen, wir sind nicht dazu geschaffen, auf dem geistlichen Weg allein unterwegs zu sein. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, um auf diesem Weg voranzukommen. Wenn Jesus uns in Gemeinschaft ruft, meint er damit weit mehr als nur den Gottesdienstbesuch. Er führt uns in Beziehungen, die von Tiefe, Verletzlichkeit und dem Willen zu echter Veränderung geprägt sind. Also es geht um Beziehungen, die von Tiefe, Verletzlichkeit und dem Willen zu echter Veränderung geprägt sind. Und so diese drei Begriffe, die möchte ich mit euch jetzt einfach ein bisschen genauer anschauen. Das erste ist eben die Tiefe. Also es geht nicht um die Anzahl, um die Menge deiner Beziehungen, sondern es kommt auf die Tiefe drauf an. Vielleicht bist du so ein kontaktfreudiger Mensch und dir fällt es auch leicht, Menschen anzureden. Du kennst überall Leute und kannst mit jedem quatschen. Aber vielleicht bist du auch eher das Gegenteil, eher ruhig und Smalltalk, das fällt dir ein bisschen schwer. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Also es kommt nicht so auf die Anzahl der Follower an, die du auf Insta hast, die dir nachfolgen. Es kommt wirklich auf die Tiefe an, auf die Tiefe deiner Beziehungen. Und Jesus, der hatte wirklich viele Follower. Also da, wo Jesus war, da kamen die Menschenmassen zusammen. Die Menschen kamen in Scharen, weil Jesus Wunder tat, weil Jesus Kranke heilte, weil er Essen vermehrte und sie wollten auch hören, was Jesus so erzählte über das Reich Gottes, über den Vater im Himmel. Also da waren wirklich viele, viele Follower, viele Menschen. Aber Jesus hatte seinen Kern, so seine 12, ich sag mal seine Kleingruppe, mit denen er einfach intensiv gelebt hat, mit denen er eben 3 Jahre lang so ganz, ganz eng zusammen war. Und diese 12, die haben nicht nur sein öffentliches Auftreten erlebt, sondern die haben Jesus einfach in jeder Lebenslage erlebt. Jesus war auch mal müde, er war auch mal traurig, er war auch mal hungrig, erschöpft und sie haben einfach gesehen, wie verhält er sich. Und dann waren aber unter den 12 nochmal 3 Männer, wo die Beziehung noch ein bisschen enger war und es waren Petrus, Johannes und Jakobus. Also diese 3, die waren einfach nochmal in besonderen Momenten dabei. Zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung können wir in Matthäus 17 nachlesen, als Jesus so diese Begegnung mit Elia und Mose hatte, da hat er die 3 mit auf den Berg genommen, die durften das miterleben. Oder als Jesus die Tochter von Jairus, die gestorben war, wieder zum Leben erweckte, da hat Jesus diese drei Jünger mit ins Haus genommen. Die anderen mussten draußen warten, aber diese drei, die waren dabei, als er dieses Mädchen wieder auferweckt hat. Und auch im Garten Gethsemane, so als Jesus kurz vor seiner Gefangennahme gebetet hat, da waren alle 12 Jünger dabei, aber den einen Teil ließ er weiter weg warten oder sitzen. Die drei nahm er mit und er ging dann noch mal ein paar Schritte beiseite, aber die waren eben ganz dicht dran. Petrus, Johannes und Jakobus. Also Jesus hat wirklich tiefe Beziehungen gelebt. Und es gibt unterschiedliche Ebenen von Gemeinschaft und wir brauchen einfach auch diese unterschiedlichen Ebenen in unserem Leben. Also wir brauchen zum einen die Gemeinde, hey, diesen großen Raum, die vielen Menschen, aber wir brauchen einfach auch Kleingruppen. Wir brauchen diesen Ort, wo eben die große Gemeinde klein wird, den Ort, wo man uns kennt, wo wir Beziehungen leben, wo wir einfach gemeinsam unterwegs sind. Und wir brauchen aber auch geistliche Freundschaften. Menschen, wo wir ganz ehrlich sein können, wo wir über unseren Glauben reden können, wo wir über unsere Kämpfe reden können, wo wir einfach über unser Leben sprechen können. Menschen, die uns wirklich kennen, nicht nur unseren Namen, sondern die einfach unser Herz auch kennen. Und es müssen nicht viele Personen sein. Das können 1, 2, 3 Menschen in deinem Leben sein. Aber es ist einfach wichtig, dass du so jemanden in deinem Leben hast. Wie entstehen Freundschaften? Normal ist es so, man lernt sich halt kennen, oft über gemeinsame Interessen, über ein Hobby oder über einen Sport oder man mag dieselbe Musik, man ist einfach in einer ähnlichen Lebenssituation, man ist sich sympathisch, man unterhält sich, fängt an, Zeit miteinander zu verbringen und ja, dann wird es ein bisschen tiefer, man öffnet sich, man wird ehrlich zueinander und es wird einfach, ja, Vertrauen, Verbindung wird aufgebaut. Und so entstehen Freundschaften. Und in einer geistlichen Freundschaft ist eben diese gemeinsame Sache Jesus. Da ist es nicht so wichtig, ob man dieselben Hobbys hat, sondern da ist es einfach wichtig, dass man über geistliche Dinge reden kann. Da ist es wichtig, dass man sein Herz öffnen kann, dass man gemeinsam beten kann, dass man Dinge anvertrauen kann, dass man auch über Schwächen reden kann. Einfach diese Person zu haben, die mir zuhört, die mich unterstützt, die mich ermutigt, die mir auch hilft, vielleicht Dinge einzuordnen oder eben so Gottes Wirken in dem Ganzen zu sehen, was da in meinem Leben so abgeht. Und so ein ganz tolles Beispiel für eine geistliche Freundschaft in der Bibel ist die Geschichte von David und Jonathan. Die finden wir in 1. Samuel. Und eigentlich hätten die beiden ganz krasse Konkurrenten sein müssen, weil David, es war ein Hirtenjunge aus Bethlehem. Er kam als Harfenspieler an den Königshof von König Saul und Gott hat ihn zum zukünftigen König auserwählt, hat ihn durch Samuel salben lassen. Und dann war da Jonathan und Jonathan war der Sohn vom König Saul, also er war eigentlich der Thronfolger, so vom Geburtsrecht. Und ja, dadurch eigentlich hätten sie Rivalen sein müssen, aber die beiden wurden wirklich die dicksten Freunde, weil sie einfach beide in einer Beziehung zu Gott gelebt haben, weil sie beide Gottes Willen tun wollten und Jonathan einfach erkannt hatte, hey, diese Berufung Gottes, König zu sein, die liegt nicht auf mir, sondern die liegt auf David. Und Jonathan hat alles getan, um seinen Freund darin zu unterstützen. Und es ist ja eine ziemlich krasse Geschichte, dass eben der König Saul dann neidisch ist auf David, dass er versucht, David umzubringen und David fliehen muss. Aber da ist ein Jonathan, der weiterhin den David unterstützt hat, der ihn weiterhin ermutigt hat, der für ihn gebetet hat. Und ich möchte euch mal eine Stelle vorlesen aus der Geschichte. Die steht in 1. Samuel 23, Vers 15 bis 18. David war sich darüber im Klaren, dass Saul ihn unbedingt töten wollte. Als er einmal in Horesha in der Wüste Sif war, kam Sauls Sohn Jonathan zu ihm und ermutigte ihn, auf Gott zu vertrauen. Hab keine Angst, sagte er zu ihm. Mein Vater Saul wird dich niemals finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das weiß auch mein Vater genau. Danach erneuerten sie ihren Freundschaftsbund vor dem Herrn. Jonathan kehrte nach Hause zurück und David blieb in Horesha. Hey, was für ein Geschenk, wenn man solche Menschen in seinem Leben hat, oder? ein Jonathan, der kam, der wusste, hey, meinem Freund, dem geht's nicht gut, er wird verfolgt, aber er hat ihn aufgesucht, er hat ihn ermutigt, er hat ihm seine Berufung nochmal zugesprochen und hat mit ihm gebetet. Wir leben so in einer ziemlich schnellen, in einer ziemlich hektischen Zeit und ganz viel spielt sich ja so im digitalen Raum ab und Beziehungen sind oft leider auch sehr oberflächlich. Aber wir brauchen tiefe Beziehungen in unserem Leben. Also wir brauchen wirklich Menschen, die mich kennen und die ich kenne. Menschen, vor denen man sich öffnen kann, Menschen, denen man wirklich vertrauen kann. Und tiefe Beziehungen, die entstehen aber nicht automatisch, sondern sie brauchen wirklich Zeit. Da müssen wir ein bisschen investieren, vertrauen und uns wirklich auch entscheiden, so Beziehungen zu pflegen. Und dort entsteht dann aber auch wirklich echte Gemeinschaft. Also so, das war dieses Erste, die Tiefe. Aber tiefe Beziehungen bedeuten auch Verletzlichkeit. Ja, sobald wir uns öffnen, machen wir uns auch verletzlich. Und es ist manchmal gar nicht so einfach. Also sich zu öffnen, das fällt vielen Menschen schwer. Und deswegen in Gesprächen bleibt man vielleicht lieber an der Oberfläche oder man überlegt ganz genau, was man von sich preisgeben kann. Im Zweifelsfall redet man vielleicht lieber über andere Leute, als über was einen selber bewegt. Und vielleicht macht man das, weil man eben schon verletzt wurde. Ja, vielleicht aus Angst, abgelehnt zu werden, wenn man ehrlich ist. Die Therapeutin Susi Hausch, die sagt, unsere tiefsten Wunden kommen aus Beziehungen, aber auch unsere tiefste Heilung. Also das finde ich echt einen krassen Satz so. Ja, in Beziehungen, hey, da können wir echt tief verletzt werden. Aber auch Heilung kommt durch Beziehungen. Und Gemeinschaft ist was Wunderschönes, aber gleichzeitig ist es eben auch sehr herausfordernd. Und vielleicht sehnst du dich auf der einen Seite wirklich nach so einer Verbindung zu anderen und da ist dieser Wunsch, hey, ich möchte eigentlich, dass jemand mich wirklich kennt und zwar nicht nur die schönen Seiten, sondern auch die dunklen Seiten und dann halt trotzdem angenommen und trotzdem geliebt zu werden und auch einen anderen so zu kennen, dass auch ein anderer sich von mir so öffnen kann, ja, ohne Bedingungen, aber da ist eben auch diese Angst, verletzt zu werden, Angst, abgelehnt zu werden, wenn man sich so zeigt, wie man wirklich ist. Angst vielleicht vor Nähe, spielt auch viel unsere Kindheit mit rein. Hatte ich da so eine verlässliche Bindungsperson, Bezugsperson? Wie war die Beziehung zu meinen Eltern? Also da spielt viel mit rein. Vielleicht wurdest du von Familie verletzt, in deiner Ehe verletzt oder von Freunden verletzt, vielleicht auch von Menschen in der Gemeinde. Gemeinschaft ist wunderschön und gleichzeitig eben auch sehr herausfordernd. Und ich habe es ja schon gesagt, hey, wir sind keine perfekten Menschen und auch hier in der Gemeinde nicht. Und wir enttäuschen einander, ja, wir verletzen einander, wir tun einander Unrecht, auch hier in der Gemeinde. Und vielleicht tut es auch sogar noch viel mehr weh, als wenn es jetzt jemand aus dem Sportverein wäre oder von deiner Nachbarschaft, weil wir haben ja auch höhere Erwartungen aneinander. Deswegen, es kann wehtun, aber hey, wir lieben einander auch, wir ermutigen einander, wir helfen einander, wir sind füreinander da, wir tragen einander. Und eine Frau aus meinem Hauskreis, die hat so einen ganz schönen Satz mir geschrieben, die hat gesagt, ihr seid eine heilende Runde, wenn man es zulässt. Und ich glaube, darauf kommt es echt an, hey, Gemeinschaft kann heilen, aber wir müssen es zulassen, wir müssen wagen, uns wieder zu öffnen. Also echte Gemeinschaft, die entsteht nicht da, wo ideale Menschen zusammen sind, sondern echte Gemeinschaft entsteht da, wo echte Menschen zusammen sind. Und echte Menschen sind halt nicht die, jetzt komme ich wieder mit Insta, die auf Insta präsentiert werden, so mit dem Filter drüber und alles perfekt inszeniert, sondern echte Menschen, das sind die, die Macken haben, die Schwächen haben, die Fehler haben. Und an echten Menschen, da reiben wir uns auch. Echte Menschen können manchmal auch echt nerven. Ja, echte Menschen können enttäuschen und deshalb braucht man einfach auch ganz viel Gnade, so im Umgang miteinander. Aber echte Gemeinschaft entsteht eben da, wo echte Menschen zusammen sind. Und Jesus selber hat auch diese Erfahrung gemacht, dass Menschen wirklich enttäuschen können. So die ganze Geschichte rund um seine Gefangennahme, um seine Kreuzigung. Also Jesus im Garten Gethsemane, Und er hat da wirklich so seinen engsten Freunden sein Herz geöffnet. Also ich habe ja gesagt, Petrus, Johannes, Jakobus waren da dabei. Und Jesus sagt zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Also schon eine krasse Aussage von Jesus. Ja, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und was passiert? Jesus geht abseits, er betet, er kommt zurück und seine Jünger sind eingeschlafen. Also ihm geht's richtig dreckig und seine Jünger sind einfach eingeschlafen. Und er weckt sie auf und sagt, ihr konntet also nicht einmal eine Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und die Situation wiederholt sich noch zweimal. Jesus geht abseits, er betet, die Jünger sind wieder eingeschlafen. Sie waren halt einfach so müde, dass sie es nicht geschafft haben, Jesus in dieser dunklen Stunde beizustehen. Dann kurz darauf wurde er von Judas verraten. Und Judas war einer von den 12, einer von diesem engen Kreis, mit dem er 3 Jahre lang unterwegs war. Und durch einen Kuss, also das Zeichen der Freundschaft, hat Judas Jesus verraten. Und dann, als Jesus eben gefangen genommen war, vor dem Hohen Rat stand, war Petrus draußen im Hof. Und während Jesus verhöhnt wurde, ausgelacht wurde und ja, hat Petrus ihn 3-mal verleugnet, gesagt, ich habe mit dem nichts zu tun, ich gehöre nicht zu dem, ich kenne den überhaupt nicht. Also wenn du schon Enttäuschung erlebt hast, hey, Jesus kann wirklich mitfühlen, er weiß, wie es ist, auch von den engsten Freunden, ja, enttäuscht zu werden. Aber, hey, nach seiner Auferstehung hat Jesus seine Jünger aufgesucht und er hat die Beziehung wiederhergestellt. Auch gerade mit Petrus hat er so ein intensives Gespräch gehabt. Also Jesus ist da nicht beleidigt in der Ecke gehockt und hat geschmollt, hey, sondern Jesus hat seinen Jüngern vergeben, er hat sie angenommen und er hat sie ausgesandt. Also echte Gemeinschaft bedeutet nicht, dass wir einander nie verletzen, sondern dass wir lernen, eben auch mit Gnade, mit Wahrheit und auch mit Vergebung miteinander unterwegs zu sein. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dich in Beziehungen wieder zu öffnen. Da, wo du merkst, boah, ich schütze mein Herz, ich habe da so eine Mauer drumherum gebaut und ich lasse da keinen zu nah ran, ich möchte nicht mehr verletzt werden, möchte ich dich ermutigen, einfach kleine Schritte zu tun, dir vertrauenswürdige Menschen zu suchen und einfach dein Herz, ja, wieder zu öffnen. Mit Gottes Hilfe. Genau, also jetzt hatten wir die Tiefe, die Verletzlichkeit und das Dritte war der Wille zu echter Veränderung. Gemeinschaft soll uns verändern und es braucht auch unseren Willen, dass wir uns verändern wollen. Woher kommt dieser Wille zur Veränderung? Durch Annahme. In Römer 2, Vers 4 steht, begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringt? Gottes Güte bringt uns zur Umkehr, also nicht Druck, nicht, dass wir beschämt werden, dass wir bloßgestellt werden, sondern, hey, Liebe und Güte, da wo wir geliebt und angenommen werden, da schafft es auch Raum für Veränderung. In Römer 15, Vers 7, da steht, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Und wie hat Jesus Menschen angenommen? Jesus ist auf die Verletzten zugegangen, er ist auf die Außenseiter zugegangen. Jesus wurde Freund der Zöllner und Sünder genannt. Also Jesus hatte überhaupt keine Berührungsängste mit irgendeinem Menschen. Ein Beispiel ist Zachäus, so die beliebte Kinderstundengeschichte. Zachäus, das waren Zöllner. Ja, zu der Zeit von Jesus, da war das Land von den Römern besetzt und Zöllner, das waren Juden, die mit dem Feind zusammengearbeitet haben. Ja, das waren Kollaborateure. Genau, die haben eben für die Römer Geld eingetrieben und zum Teil aber auch noch in ihre eigenen Taschen gesteckt. Also die haben dann noch ein bisschen mehr verlangt und die waren dann oft sehr reich. Und der Zachäus war eben einer von denen. Und als Jesus nach Jericho kam, in die Stadt, in der Zachäus lebte, da kamen, wie üblich, die Menschenscharen zusammen. Sie wollten Jesus sehen, sie wollten Jesus hören. Und was tat Jesus? Er kommt und sagt, Zachäus, ich will in deinem Haus zu Gast sein. Ja, Zachäus, das war wahrscheinlich so einer der meistgehassten Menschen in dieser Stadt. Und Jesus wollte genau zu ihm, hat sich bei ihm eingeladen. Und das Interessante ist wirklich, diese Begegnung mit Jesus, diese bedingungslose Annahme, dass da endlich ein Mensch war, der Zachäus einfach angenommen hat, die hat ihn verändert. Zachäus, der hat Buße getan, er hat Vergebung bekommen und er wollte verändert werden. Also er hat dann auch beschlossen, ich gebe das ganze Geld zurück, das ich eben durch diesen Betrug eingeheimst habe. Er wollte ab jetzt wirklich ein neues Leben leben. Oder eine andere Geschichte ist eben die Frau am Jakobsbrunnen. Das war eine Samariterin und die wurde selbst in einem eigenen Dorf gemieden. Sie hatte schon mehrere Männer gehabt, der, mit dem sie jetzt zusammenlebte, war auch nicht ihr Mann. Also sie war auch einfach gesellschaftlich verachtet. Aber diese Frau begegnet Jesus und sie erlebt da einfach Annahme. Jesus hört ihr zu, Jesus beantwortet ihre Fragen. Und durch Gottes Güte wird auch diese Frau zur Umkehr gebracht. So ein Raum für Veränderung öffnet sich vor ihr. Und es geschah eben nicht durch Druck von außen, dadurch, dass sie eben gesellschaftlich so stigmatisiert wurde. Nicht das hat sie dazu gebracht, dass sie ihr Leben ändert, sondern diese Annahme durch Jesus hat in ihr den Willen zur Veränderung hervorgebracht. Also solange ich Angst habe, abgelehnt zu werden, wenn ich mein wahres Ich zeige, solange werde ich mich eher verstecken als verändern. Aber wenn Menschen eben Annahme erleben und erfahren, ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich nicht verteidigen, ich darf einfach ehrlich werden, dadurch entsteht eine Bereitschaft zur Veränderung. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn ich beginne, Menschen anzunehmen, so wie sie sind, anstatt sie zu verurteilen und zu kritisieren, wird mich das auch verändern. Ja, da wird ja mein Herz weiter und ich erkenne, dass halt auch nicht alle so ticken müssen, wie ich das für gut halt oder wie ich das will. Und deshalb, ja, diese Aufforderung, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und das andere, eben dieser Wille zur Veränderung, geschieht auch durch Rechenschaft. Ich habe jetzt so ein ganz banales Beispiel, so wenn ich abnehmen möchte, dann ist es vielleicht nicht schlecht, ich nehme einfach eine andere Person mit an Boot und dann kann man mal nachfragen, hey, wie läuft's bei dir und klappt es ohne Süßigkeiten und machst du noch Sport? Einfach, dass man da gemeinsam unterwegs ist, gemeinsam ein Ziel hat und eben auch mal nachfragt, Rechenschaft ablegt. Und das kann man ja in jedem anderen Bereich genauso machen. Da, wo ich mich verändern möchte, einfach jemand mit ins Boot nehmen, zu zweit unterwegs sein. In Jakobus 5, Vers 16 steht, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Gibt's einen Menschen, den du mit ins Boot nehmen kannst, wenn du einfach schlechte Gewohnheiten loswerden möchtest, wenn du irgendwo ja ein sündiges Verhalten, sag ich mal, loswerden möchtest? Oder ist da jemand, wo du weißt, hey, dem kann ich das sagen, wenn ich halt richtig Bockmist gebaut habe? Und klar, hey, nur Jesus kann Sünden vergeben und wir bringen die Sache ihm und Jesus vergibt uns. Aber manchmal ist es einfach auch gut und wertvoll, das auch vom Menschen auszusprechen, dass die uns auch Vergebung zusprechen können. Und da eben wieder dieser geistliche Freund oder einfach eine Person deines Vertrauens, das ist einfach sehr wertvoll. Dinge auch ans Licht zu bringen, weil was ans Licht kommt, das wird Licht. Und Dinge einfach auszusprechen, das können Verhaltensmuster sein, das können blöde Gedanken sein oder einfach Glaubenssätze, die ich glaube über mein Leben, aber die eigentlich gar nicht stimmen. Und es ist immer gut, es ans Licht zu bringen. Wir können vielleicht nicht ohne Sünde leben, aber wir können ohne Geheimnisse leben. Es einfach einer anderen Person offenbaren und sagen, hey du, frag mal nach, ich komme damit nicht klar, bet für mich oder wir beten gemeinsam. Eine Person, vor der wir Rechenschaft über bestimmte Bereiche in unserem Leben ablegen, kann uns helfen, dass wir da einfach Veränderung und Befreiung erleben. Und es ist gut, wenn das eine Person ist, die mich annimmt, ja, egal was ich ihr erzähle, dass die eben nicht verurteilt und kritisiert dann, sondern wo ich weiß, hey, ich bin trotzdem angenommen. Ich bin trotzdem geliebt. Und so wird eben dieser Raum zur Veränderung eröffnet. Hast du Menschen, die in dein Leben hineinsprechen dürfen? Also wir alle freuen uns über Ermutigung, aber darf es auch mal Korrektur sein? Das ist vielleicht schon schwieriger, aber auch da, wenn ich diesen Wille zur Veränderung habe, dann ist es auch eben wichtig, Menschen zu haben, denen ich die Erlaubnis gegeben habe, mich zurück zu korrigieren. Also das muss auch nicht jeder sein, die komplette Gemeinde, sondern ich habe einfach ein paar Menschen, die dürfen mich darauf hinweisen, hey, wenn da so ein blinder Fleck in meinem Leben ist. 1. Thessalonicher 5, Vers 14 und 15, da steht, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, helft den Schwachen, habt mit allen Geduld, achte darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Hey, wir leben in Gemeinschaft und wir gehen da gemeinsam auch diesen Weg der Veränderung. Jetzt möchte ich nochmal so kurz zusammenfassen und ich komme dann zum Ende. Also Jesus hat nie perfekte Menschen gesammelt, sondern er hat wirklich ganz unterschiedliche Menschen, verletzliche Menschen und auch unperfekte Menschen zusammengerufen und sie dort gemeinsam verändert. Und genau dazu ruft er uns auch heute. Nachfolge ist kein Soloprojekt, sondern Jesus ruft uns und er formt uns in Gemeinschaft. Und deshalb möchte ich jeden von euch wirklich ermutigen, ja, dich in so eine geistliche Gemeinschaft auch zu begeben. Sei Teil der Gemeinde. Hey, wenn du am Livestream diesen Gottesdienst anschaust, vielleicht warst du noch nie in unserem Gottesdienst, dann sei herzlich willkommen, einfach sonntags mal live dabei zu sein. Such dir eine Gemeinde, zu der du gehörst, verbindlich. Und in der Gemeinde such dir eine Kleingruppe. Auch da möchte ich euch wirklich ermutigen. Such dir so eine Gruppe, mit der du deinen Glauben teilen und leben kannst, wo es einfach, ja, wie gesagt, das Große klein wird. Und pfleg auch geistliche Freundschaften. Vielleicht ist es eine Person aus deiner Kleingruppe, mit der du dann noch eine engere Beziehung führen kannst. Es kann auch dein Ehepartner sein oder irgendjemand anders, der auch Jesus nachfolgt. Aber es ist wichtig, so eine Person zu haben. Und wenn du diese Person nicht hast, dann fang an, Gott darum zu bitten, dass er dir so jemanden ins Leben stellt. Und dann investier dich. Investier dich in tiefe Beziehungen. Wir sind gemeinsam unterwegs auf dem Weg mit Jesus, um bei ihm zu sein, um ja, wie Jesus zu werden, um zu handeln wie Jesus. Gemeinsam in dieser Ausbildung. Und eben ein Teil, hey, wo Gott an uns arbeitet, ist wirklich die Gemeinschaft. Und ich möchte jetzt noch beten, ihr dürft gerne aufstehen. Und wir möchten auch Gebet anbieten. Also es dürfen die Gebetshelfer gerne nach vorne kommen. Und wenn du merkst, ich brauche Gebet, ich bin wirklich sehr verletzt worden von Menschen und es tut einfach richtig weh und es fällt mir so schwer, mich zu öffnen. Dann komm doch einfach nach vorne, lass für dich beten. Ich glaube, dass Gott wirklich Herzen auch anrühren möchte, Herzen heilen möchte und einfach Beziehungen wiederherstellen möchte. Genau, ich bete noch und dann streckt euch aus in dem Lied, das wir dann singen. Auch da geht es drum, hey, ich laufe zum Vater und ja, er rührt unsere Herzen an. Jesus, ich möchte wirklich Danke sagen. Danke, dass du uns in Gemeinschaft gestellt hast. Danke für diese Gemeinschaft, für diese Gemeinde, für die Leute, mit denen wir zusammen unterwegs sein dürfen. Und Jesus, ich möchte jeden Einzelnen hier wirklich segnen mit guten und mit tiefen Beziehungen, Herr, mit wirklichen Freundschaften, mit Freundschaften, wo wir unsere Herzen öffnen können und wo wir auch heil werden können, Jesus. Du siehst all die Leute hier, die verletzt worden sind durch andere Menschen, durch Worte, durch Taten, die auch nicht in Ordnung waren. Aber wir beten, Herr, dass da auch Vergebung geschieht, Versöhnung geschieht, dass Heilung geschieht, dass du Herzen jetzt anrührst, Herr. Danke, Jesus, dass du einfach gut bist, dass du wiederherstellst. Und danke, Jesus, dass du uns auch so total verstehen kannst, Herr. Du weißt wirklich, wie es uns geht und was wir brauchen. Danke für deine unendliche Liebe, für deine bedingungslose Annahme, Herr. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.